Ich muss mich langsam daran gewöhnen, einen neuen Kanzel hier zu haben. So viel Platz gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es für Dieter ist, aber irgendwie bin ich nicht so vertraut hier. Ich weiß nicht, wo etwas gehen soll. Gut. Lass uns zusammen beten, okay? Unsere Zeit anfangen. Lieber Gott, lieber Herr und Heiland, du bist wirklich ein Retter, Gott. Und du bist auf diese Erde speziell dafür gekommen, Herr. Wirklich verlorene Menschen von jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Land wirklich zu retten. Und Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Sohn Jesus Christus. Wir möchten ihm wirklich durch unsere Predigten, durch unser Gesang, durch unsere Gehorsam, einfach unsere Gebete, unsere Anbetung, alles, was wir tun hier, alles, was wir tun, Herr, wirklich in allem zu gefallen, das ist unser Wunsch. Hab Dank für diese Zeit, hab Dank für diese Gemeinde, den du baust, Herr, in Hohenschönhausen. Bitte segne du uns heute, morgen, wenn wir dein Wort lesen und einfach dir wirklich von ganzem Herzen versuchen zu gefallen in allen. Danke dir, Herr. Schenk uns wirklich viel Weisheit dabei. In Jesus' Namen. Amen. Gut, letzten Monat habe ich angefangen mit einer kleinen Serie über die gottesfürchtige Familie. Ich habe diese Serie letzten Herbst bei unserer Hirten-Conference am EBTC gepredigt. Das war ungefähr, ich glaube, wir hatten jedes Mal 90 Minuten oder 70 Minuten oder sowas in diesem Dreh. Und deshalb könnte ich das in zwei Teile machen, aber hier glaube ich, wir müssen das in vier Teile machen. So lange darf ich nicht predigen. Und ich habe das für das EBTC vorbereitet mit Männern im Auge gehabt. Es ist hauptsächlich Hirten, die zu unserer Hirten-Conference kommen. Aber dieses Predigt gilt genauso für die Frauen heute Morgen. Okay? So wenn ich oft sage, ihr liebe Männer, ja, Männer, denn Frauen, ihr dürft nicht denken, dass, ja, das geht mich nicht an, es geht nur mein Mann an. Und das ist wirklich nicht der Fall. Ja, und heute Morgen habe ich auch gestern mit meiner Frau darüber gesprochen. Ich wollte wirklich mehr wie eine ausführliche Wiederholung machen oder Rückblick. Und dann meine Frau hat gesagt, was wirklich guter Rat ist, Carrie, du hast wirklich nie genug Zeit und du würdest es auch nicht schaffen. Und ich glaube, sie hat auch recht. So deshalb, wenn jemand dich wirklich daran Interesse hat, wirklich das erste Teil zu haben, darf man auch auf unsere Webseite gehen. Und es gibt dieses Predigt immer noch da am Website. Und beim letzten Mal haben wir aufgehört, wirklich mit einer kleinen, kurzen Auslegung von 5. Buch Mose, Kapitel 6, 4 bis 9. Und heute Morgen wollen wir da wieder anfangen. Okay? So, 5. Buch Mose, 6, 4 bis 9. Hoffentlich spielt meine Stimme auch mit. Ich habe wirklich gekämpft mit Husten und Halsschmerzen und alles über die letzten, ja, wirklich Monate. Und dann habe ich angefangen, eine Antibiotikum zu nehmen für die letzten 10 Tage, aber irgendwie steckt es immer noch ein bisschen da. So, Entschuldigung. Kapitel 6, 4 bis 9. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Vers 7. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. So weit gehen wir heute Morgen. Also, vielleicht fragen einige von euch jetzt, was hat das Shema, und das haben wir auch beim letzten Mal gesehen, das heißt, das Shema ist wirklich das bekannteste oder eine von den bekanntesten Schriftstücken im Alten Testament für jeden Jude. Okay? Aber was hat das Shema mit meinem Erfolg oder Versagen als Elternteil zu tun? Und meine Antwort, meine schlicht einfache Antwort darauf lautet, einfach alles. Einfach alles. Wir können diesen wichtigen Abschnitt in der Schrift nicht ignorieren. Männer, Vers 6 bis 9, da ist es Männer, okay? Männer und Frauen. Versen 6 bis 9 machen sehr deutlich, dass das Wort Gottes zentraler Bestandteil der Erziehung unserer Kinder sein soll. Diese eine Sache soll unsere Gespräche mit unseren Kindern dominieren. Sowohl zu Hause als auch außerhalb. Sowohl auf der Arbeit als auch in der Freizeit. Und das haben wir gerade gelesen. Überall und zu jeder Zeit. Und das Wort soll dazu genutzt werden, unsere Kinder in Liebe und Gehorsam gegenüber dem Herrn zu unterweisen. Weiterhin war, und das ist wirklich wichtig, war und ist es die Familie, und ihr Lieben, nur die Familie, die von Gott dazu bestimmt wurde, Glaube, Rechtschaffenheit und Wahrheit von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Das ist ein Grund, warum wir in Gottes Wort nichts über Jugendgruppen oder christliche Schulen lesen. Ihr könnt bis zur Erschöpfung suchen, aber ihr werdet keine einzige Erwähnung davon in Gottes Wort finden. Warum? Weil sie einfach nicht da sind. Gott gab diese Verantwortung in erster Linie den Eltern. Okay? Ich muss etwas dazu sagen. Nicht, dass ihr denkt, Kerry hat etwas Probleme mit Jugendgruppen und alle anderen Dinge. Das habe ich nicht. Ich habe wirklich nichts gegen Jugendgruppen solches. Aber nur, hör mal gut zu, aber nur, wenn sie, da sind die Eltern mit ihren Aufgaben zu unterstützen. Sie sollten da sein, wirklich die Eltern unterstützen und nicht diesen großen Verantwortung von sie wegzunehmen. Manchmal denken wir haben unsere Pflicht getan, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, wir haben unsere Pflicht getan, wenn wir bringen unsere Kinder in die Gemeinde am Sonntag. Leute, laut diesem Vers, wir haben gar nicht angefangen, was hier nicht erwähnt wurde. Das Grundlage müssen wir als Eltern, Vätern, Müttern zu Hause legen mit unseren Familien. Und das lesen wir oft in der Schrift. Martin Luther gewann vor über 500 Jahren eine interessante Erkenntnis über die Erziehung unserer Kinder. Er sagte Folgendes: Ich bin sehr besorgt, dass Schulen sich als die großen Tore der Hölle erweisen werden, sofern sie sich nicht eifrig darum bemühen, die Heiligen Schrift zu erklären und sie in den Herzen der jüngeren Menschen einzugravieren. Ich rate jeden davon ab, sein Kind dorthin zu bringen, wo die Schrift nicht höchsten Stellenwert hat. Jede Institution, in der die Menschen nicht zunehmend mit dem Wort Gottes beschäftigt sind, muss korrupt werden. Das hat Martin Luther vor über 500 Jahren geschrieben. Natürlich lebte er in einer anderen Zeit als wir. Aber trotzdem gibt es immer noch wichtige Wahrheiten da drin. Als Gott Israel ursprünglich aus Ägypten rief, legte er fest, dass Israel sein besonderer Zeuge in einer ungläubigen Welt sein sollte. Das war ihre Aufgabe, ihr Beruf. Die Nation Israel diente keinen Selbstzweck. Nein, stattdessen war sie ein Mittel zum Zweck. Mit anderen Worten, Gott rief Israel nicht dazu auf, einen Eimer zu sein, einfach ein Eimer, in dem er nichts außer seine Segen schütten würde. Vielmehr sollte Israel ein Kanal sein oder eine Leitung sein, durch den Gott seinen Segen auf die ganze Menschheit ausschütten würde. Sollte wirklich eine Leitung sein auf die ganze Erde. Sollte wirklich ein Segen sein. Wir lesen das in 1. Buch Mose, Kapitel 12, 1 bis 3. Sollte ein Segen sein für die gesamte Erde. Das wird natürlich durch Jesus Christus gemeint. Aber sie hatten diese Aufgabe. Israel sollte diese Wahrheit der Welt mitteilen. Und damit sollten sie zu Hause bei ihren eigenen Kindern aufhören? Nein, sollten da beginnen. Das war der Anfangspunkt, diese Welt zu erreichen. Wie können wir am effektivsten diese Welt erreichen mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium? Indem wir unsere Kinder erreichen mit dem Evangelium. Und sie würden das weiterbringen. Und dann ihren Kindern würden das weitergeben. Und so weiter und so fort. Was passiert aber, wenn eine Generation das Wort Gottes nicht treu an die nächste Generation weitergibt? Warum fallen so viele Kinder, gläubigen Eltern, vom Glauben ab, wenn sie das elterliche Nest verlassen? Das ist eine gute Frage, es kommt häufig vor. Das Buch der Richter vermittelt uns ein eindrückliches Bild davon. Lass uns Richter 2, 10 bis 13 aufschlagen. Richter, kommt Josua dann Richter? Kapitel 2, Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, das war die erste Generation übrigens, kam eine andere Generation nach ihnen auf, hör mal gut zu, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Denk mal darüber nach. Wer war diese erste Generation? Was haben sie gesehen? Leute, sie haben mehr Wunder gesehen als jede andere Generation auf dieser Erde zur Zeit. Diese Generation hat, ja, wahrscheinlich nur nach dieser Zeit, die Generation von Jesus Christus, mehr gesehen, mehr miterlebt von Gottes Gegenwart als alle anderen Generationen. Aber, steht hier, sie kannten Gott noch seine Werke nicht. Vers 11, da taten die Kinder Israels, was böse war, in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihren Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten den Baal und den Astarten. Ist es nicht erschreckend, dass die zweite Generation der Israeliten im verheißenen Land kannte weder den Herrn noch seine Werke? Warum nicht? Offensichtlich hatten ihren Eltern in der so überaus wichtigen Aufgabe einfach versagt. Diese Erbe an ihren Kinder weiterzugeben, und die Ergebnisse waren katastrophal. Katastrophal. Schlag mal Psalm 78, 1 bis 8 auf. Psalm 78, 1 bis 8 auf. Wir lesen das durch. Aber das passt sehr genau. Psalm 78, 1 bis 8. Ein Meskil von Asaph. Hör, mein Volk, meine Lehre, neigt euren Ohren zu den Reden meines Mundes. Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätseln vortragen aus alter Zeit. Was wir gehört und gelernt haben, was unseren, was? Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott ihren Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten und nicht würden wie ihren Vätern ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Es ist mindestens dreimal da in diesem Psalm gesagt, was unsere Verantwortung wirklich ist. Männer, laut 5. Buch Mose 6 sind wir diejenigen, die dazu berufen sind, unsere Kinder zu lehren und zu unterweisen. Amen. Amen. Ab und zu etwas zu hören von euch ist auch schön, okay? Wir sind es, die mit diesen wunderbaren und dennoch beängstigenden nüchternen Aufgabe betraut wurden. Männer, erwartet das nicht von euren Frau. Naja, meine Frau kennt die Bibel besser als ich. Wie oft habe ich das gehört? Es ist tatsächlich so. Meine Frau ist mit uns das Wort Gottes aufgewachsen. Aber trotzdem habe ich immer noch diese Verantwortung als Mann, als Haupt der Familie. Erwartet es nicht von den Jugendgruppen. Naja, ich bringe ihm regelmäßig Tor in der Gemeinde. Erwartet es nicht einmal von euren Gemeinde. Ich habe in der Vergangenheit mit einigen Eltern gesprochen, die unzufrieden damit waren, welche Wirkung ihre Gemeinde auf das Leben ihrer Kinder hat. Sie waren wirklich enttäuscht. Einige hatten berechtigte Sorgen, andere nicht. Doch in vielen Fällen stammte ihre Enttäuschung von ihren eigenen falschen Erwartungen von der Gemeinde. Die Gemeinde ist verantwortlich für die Errettung meiner Kinder, zum Beispiel. Gott hatte die Gemeinde nie, hör mal gut zu, Gott hat die Gemeinde nie zum primären Mittel für die geistige Erziehung von Kindern vorgesehen. In der gesamten Bibel findet sich kein einziges Beispiel dafür. Die Schrift hat diese Aufgabe immer den Eltern zugeteilt. Natürlich darf es eine Jugendgruppe da sein, die das unterstützen. Das würde ich wirklich begrüßen. Wenn es wirklich ein Mann da war, wirklich das zu unterstützen, alles was zu Hause geschehen ist, und das nicht zu übernehmen oder von den Händen den Eltern wegzunehmen. Die Rolle der Gemeinde bestand einfach darin, die geistliche Erziehung, die schon zu Hause stattfinden sollte, zu unterstützen und zu ergänzen. Das ist eure Aufgabe. Das ist eure Verantwortung. Und es ist eure Berufung als Eltern. Männer, ist es euch klar, dass ihr eines Tages vor dem Herrn stehen werdet? Das ist Frauen auch der Fall. Und er euch nach seinen wohlbekannten Willen vor euch in euren Familie richten wird? Denn ihr fragt mich, naja, was ist seine wohlbekannten Wille? Steht hier, schwarz auf weiß. Gerade vor oder direkt vor euren Nase. 5. Buch Mose, Kapitel 6, 4 bis 9, was wir gerade gelesen haben. Fragt euch also, wie schneidet ihr ab, wenn es darum geht, euren Kindern zu lehren und zu unterweisen? Werden euren Kinder Gott in Erinnerung behalten oder vergessen? Pflanzt ihr die Samen für eine zweite, dritte und vierte Generation von Gläubigen, die aus euren Zuhause kommen? Ich habe das oft in der Vergangenheit gehört und ich glaube es auch. dass die wahre Test von euren, euren Erziehung ist nicht deine Kinder. Das ist nicht die wahre Test. Die wahre Test ist euren Enkelkinder. Können deine Kinder das weitergeben? Das ist die richtige Test. Männer, das ist Gottes einfacher Plan, um die Wahrheit über ihn weiterzugeben. Eltern sollen ihre Kinder in der Schrift unterweisen. Und wenn die Kinder reifer werden und selbst Eltern werden, sollen auch sie die Wahrheit Gottes an die nächste Generation nach ihnen weitergeben und so weiter und so weiter. Und Männer, wir müssen den geistlichen Ton in unseren Familien angeben. Es hängt von uns ab. Obwohl manchmal unsere Frauen geistlicher sind als wir. Wir tragen diese Verantwortung. Im Hinblick auf unsere Kinder müssen wir sie sorgfältig im Wort Gottes unterweisen. Deshalb kann man das im 5. Buch Mose, Kapitel 6, sehr klar und deutlich sehen. Das muss ein Gesprächsthema sowohl zu Hause als auch außerhalb sein. Meine Stimme. Von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. In einem Klassenzimmer zu sitzen und sich eine Menge Theorie anzuhören, ist eine Sache. Doch ist es etwas völlig anderes, das ganze Leben als Klassenzimmer für die Lehre und anschauliche Unterweisung unserer Kinder zu betrachten. Wir müssen jede Erfahrung im Leben konsequent und gewissenhaft als Chance nutzen, unsere Kinder zu Gott und seinem heiligen Wort zu führen. Ich versuche jedes Mal ein Kind mitzunehmen, wo ich immer ich gehe. Ja, nicht, wenn es eine wichtige Treffen ist mit Dieter oder sowas, ich bringe nicht meine Kinder mit, aber wenn ich zum Bank gehen muss oder einkaufen, bringe ich ein Kind mit. Und auch oft versuche ich einfach eine geistliche Gespräch wirklich anzufangen mit dem Kind. Manchmal ist es erstaunlich, was aus ihrem Mund kommt. Natürlich haben wir 9 andere Kinder zu Hause und sie reden auch sehr oft und sehr häufig. So manchmal ist es sehr wertvolle Zeit, einfach allein mit dem Kind allein zu sein und von ihm zu hören, ja, was in seinem Kopf durchgeht. Ein großartiger Beispiel für jemanden, der den geistlichen Ton in seiner Familie angab, war Hiob. Und Leute, ihr könnt lange suchen in der Schrift für gute väterliche Beispiele. Ihr werdet auch lange suchen. Es gibt nicht so viele. Aber Hiob war eine. Okay? Hiob war eine gute. Lass uns Hiob 1, Kapitel 1, 1 bis 5 anschauen. Es ist ein kurzer Bericht, aber es ist auch wichtig. Hiob, Kapitel 1, fangen mit Vers 1 an. Es war ein Mann in Land Uz, der hieß Hiob. Er war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren und auch 10 Kinder. Und an Herren besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, das habe ich nicht, okay, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und seine Dienerschaft war sehr groß, das habe ich leider auch nicht. So dass der Mann größer war als alle seine Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten. Jeder in seinem Haus und an seinen Tag. Und sie sahen hin und luden auch ihren 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Schau mal, auch die Familie, sie haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht, unter Geschwister. Schön, oder? Vom Vers 5, und jetzt ist die Vers, woran ich denke. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer da für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herz von Gott losgesagt haben. Und hier ist es. So macht es Hiob alle Zeit. Erstens beachte, dass Hiob die geistliche Leiterschaft für seine Familie ernst nahm. Er überließ diese Verantwortung nicht seiner Frau oder stellte einen Jugendpastor an, um das für ihn zu tun. Das hat er nicht gemacht, sondern er sah dies als seine Aufgabe und seine Priorität und seine Verantwortung an. Zweitens beachtet, wie oft er das tat. Was sagt der Text? Ich habe das schon mal gesagt. Lass uns Vers 5 betrachten. So machte es Hiob alle Zeit. Es war nicht ab und zu, als er wirklich geistlich gefühlt hat. Na, ich fühle mich auch nicht manchmal, Leute. Okay? Trotzdem müssen wir das machen. Deshalb müssen wir einander ermutigen, das zu machen. Mit anderen Worten, das geistliche Wohlergehen seiner Kinder war stets eine Priorität für dieser Mann. Beachte jetzt, was Gott über Hiob sagt in Vers 8. Kapitel 1, Vers 8. Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Offensichtlich war Gott sehr erfreut über die geistliche Leiterschaft von Hiobs Haushalt neben anderen Dingen. Männer, wir sind die von Gott bestimmten geistlichen Ernäher und Vorsteher unserer Familien. Ob wir das haben möchten oder nicht, Tatsache ist es. Wir dürfen diese Verantwortung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn eines Tages werden wir vor den Herrn stehen und Rechtschaffenheit ablegen müssen über die Familie, die er uns anvertraut hat. Und Gott, Leute, Gott erwartet nur eins von uns als Eltern. Wir haben es oft gesehen oder gesehen und gehört und gesagt. 1. Korinther 4, Vers 2. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, was? Dass er treu erfunden wird. Leute, das erwartet Gott von uns als Eltern. Einfach, dass wir treu sind. Nicht, dass alle Kinder zum Glauben kommen. Das können wir sowieso nichts dafür tun. Aber einfach, dass wir treu sind. Und vor allem, wenn wir auf dieses wichtige Abschnitt in 5. Buch Mose, Kapitel 6, 4 bis 9 anschauen, dann müssen wir auch treu darin sein. Wie also sollt ihr eure Familie geistlich anleiten? Das ist immer die Schlüsselfrage, oder? Gut, Kerry, einfach zu sagen, schwer zu tun. Aber wie? Gut, ich möchte euch jetzt 5 praktische Tipps geben, okay? Wie man das machen kann. Die sind nur Vorschläge, okay? Erstens, oder Nummer 1, müssen wir unsere Familie leiten, indem wir ein Vorbild sind. Ich denke nicht, dass ich euch Männer ernsthaft davon überzeugen muss, wie absolut wichtig es ist, mit eigenem Beispiel voranzugehen, wenn ihr euren Frauen, euren Kindern lehrt. Philipper 4, Vers 9. Wichtige Stelle dafür, was Paulus hier geschrieben hat. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Es heißt ja auch, das größte Geschenk, das ein christlicher Vater, ich sage auch eine christliche Mutter, seiner Familie machen kann, ist ein gottesfürchtiges Leben. Hey, das ist das beste Geschenk, was ihr euren Kindern einfach geben könnt. Es ist ein schönes Beispiel. Und die Sünde in eurem Leben nicht zu dulden. Die Kinder merken es sehr wohl, oder? Ja, sie merken es sehr wohl. Sie sehen es. Wir straucheln oft. Sehr oft. Ich auch. Dann muss ich zu meinem Kind gehen, meiner Frau gehen, vor meine Kinder. und um Buße beten und tun. Aber das ist auch nicht so einfach, aber es ist auch ein Beispiel für meine Kinder. Weil ich erwarte nichts anderes. Wir stehen in unseren Haushalten jeden Beziehung vor. Und wenn unsere Frauen und Kinder, die uns am allerbesten kennen, eine Diskrepanz zwischen unseren Worten und Taten sehen, dürfen wir nie oder nicht viel Erfolg als Leiter erwarten. Männer, was auch immer ihr als Lehrer euren Familien tut, vergesst niemals das beispielhafte Vorbild von Ezra. Das lesen wir auch in Ezra 4, Vers 10. Bevor er versuchte, ein gehorsames Leben zu führen, studierte er das Gesetz. Und er studierte und praktizierte das Gesetz in seinem eigenen Leben, bevor er seinen Mund auftat, um andere zu lehren. Er studiert es. Er hat es praktiziert in sein eigenes Leben. Und dann sagt die Schrift, und dann hat er das weitergegeben. Ja. Er hat es weitergegeben. Zweitens müssen wir unsere Kinder in alltägliche Situationen lehren. Alltägliche Situationen. Wartet nicht auf Sonntags, um euren Kindern eine Lektion aus der Bibel zu vermitteln. Naja, das ist der heilige Tag, oder? Dann müssen wir unseren Kindern ein bisschen geistliche Nahrung geben. Das sollte reichen für das Rest der Woche. Alltägliche Situationen bieten die perfekte Gelegenheit, die Kraft und Relevanz von Gottes Wort unter Beweis zu stellen. Wir müssen unsere Kinder jeden Tag auf Gottes Wort verweisen, und zwar den ganzen Tag über, laut 5. Buch Mose 6. Zeiten der Krise. Gibt es Krisen bei unseren Kindern? Schon. Er hat mein Spielzeug weggenommen. Hey, das ist echt eine Krise für diesen kleines Kind, okay? Zeiten der Trauer, Versagen, Krankheit, Schulprobleme, Schwierigkeiten mit Freunden, Arbeitslosigkeit, Abwägungen wichtiger Entscheidungen und so weiter und so fort. All diese Dinge sollten als Chance betrachtet werden, Gottes Wort beizubringen. Das hat Jesus getan mit seinen Jüngern. Drittens, lehrt euren Kindern anhand von Fragen und Antworten. Lehrt sie anhand von Fragen und Antworten. Lernt euren Kindern tiefgründige Fragen zu stellen und dann gründlich abzuwägen, was sie sagen. Ich liebe es, bei meinen Familienandachten einfach Fragen zu stellen. Das ist auch ein großer Bestandteil von meiner Familienandacht, oder Lois? Sie nicht, ja. Okay. Macht euch die natürliche Neugier von Kindern für Lehrbeispiele und Anschauungsunterricht zunutze. Unser Herr war ein Meister darin, oder? Die ganze Alltagssituation benutzt. Und er hat seine Jünger beispielhaft unterrichtet. Das ist bestimmt auch einer der Gründe, warum er so ein effektiver Lehrer war. Ermutigt euren Kindern, Fragen zu stellen. Macht euch verfügbar. Und was wahrscheinlich am wichtigsten ist, hört aufmerksam zu. Ist es schwierig? Ja. Manchmal sagen sie Dinge, was wirklich keine Bedeutung hat. Und meine Frau ist für mich ein gutes Beispiel. Weil ich bin so beschäftigt, ich habe so viel um die Ohren. Und meine Frau muss nur eine kleine Flüster in meine Ohren, zu sagen, Carrie, dein Kind hat etwas Wichtiges zu sagen zu dir. Dann denke ich, okay, jetzt komme ich zurück. Okay, und das ist hilfreich. Es gibt wenige Dinge, die für ein Kind frustrierender sind, auch für ein Erwachsener, als ein Elternteil, das nur am Reden interessiert ist und nicht zuhört. Und ich kenne einige Beispiele davon. Viertens, lehrt euren Kindern auch zu festen Unterrichtszeiten. Unterrichtszeiten. Männer, wir werden mit der Aufgabe betraut, unsere Kinder zu lehren und zu unterweisen. Deshalb sollt ihr eine gute Zeit und Methode dafür auswählen. Und wir haben versucht, unsere Familienandacht zu vielen verschiedenen Zeiten während des Tages zu halten. Doch die Zeit, die sich für uns, nicht euch, aber für uns als die Green-Familie am besten herausgestellt hat, ist gleich nach dem Abendessen, wenn die ganze Familie nach um den Tisch herum sitzt. Das ist für uns das Beste. Und ich glaube, wir lesen die Bibel jetzt zum vierten Mal innerhalb der letzten 9, fast 10 Jahre durch. Meine älteste Tochter ist 14, fast 15. Und jedes Mal, wenn wir die Bibel durchlesen haben, versuchen wir etwas Tieferes zu gehen. Vielleicht möchtet ihr im Rahmen euren Lehrer und Unterweisung auch etwas singen, beten und sogar Zeugnis ablegen, was Gott in eurem Leben oder im Leben eines anderen Menschen tut, den ihr kennt. Neulich haben wir oft über Patricia und Tom gesprochen. Das war ganz aktuell in unserer Gemeinde und für uns persönlich. Ein weiterer Aspekt für die Unterweisung euren Familien ist der regelmäßige Besuch, hör mal bitte gut zu, und aktives Mitarbeiten in einer lokalen Gemeinde. Wie können wir sagen, ja, ihr solltet heilig sein, gottesfürchtig sein, wenn ihr seid, wirklich nicht treu dabei sein und kein gutes Beispiel. Lauwarme Eltern bringen fast immer lauwarme Kinder hervor. Darf ich das wieder sagen? Lauwarme Eltern bringen fast immer lauwarme Kinder hervor. Abschließend, oder Nummer 5, lehrt euren Kinder die Schrift. Hört sich das banal an? Ja, Kerry, sehr banal. Das ist offensichtlich. Warum um alles in der Welt halten wir Familienandachten ab, ohne dafür aber die Schrift zu verwenden? Es betrübt mich jedes Mal, wenn ich Eltern sehe oder von ihnen höre, dass sie mit ihren Kindern zusammen sitzen und aus einem Andachtsbuch lesen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich habe überhaupt nichts gegen Andachtsbücher. Okay, aber sie sollen nie den Platz der Bibel einnehmen. Und das habe ich oft von Eltern gehört. Ja, wir machen Familienandachten, jahrelang. Ja, ich benutze dasselbe Buch oder das gleiche Buch. Und die Kinder haben das 3, 4 Mal gehört und sie haben wirklich keinen Bock oder kein Interesse daran, das noch einmal still zu sitzen und 5 Minuten Papa zuzuhören, als er von diesem Familienandachten vortragt. Unsere Kinder müssen sehen, dass wir die Bibel lesen, nicht nur Bücher über die Bibel. Außerdem solltet ihr eine gute Übersetzung wählen. Das sind nur Tipps. Oft denken wir, dass unsere Kinder einfach zu jung sind, um eine gute Übersetzung zu verstehen. Und deshalb entscheiden wir uns für eine vereinfachte Umschreibung der Bibel. Männer, das ist meiner Meinung nach falsch. Wir verbringen sehr viel Zeit damit, unsere Kinder bei unseren Familienandachten gewisse Begriffe zu erklären. Und wisst ihr, was das Ergebnis ist nach 9, fast 10 Jahren? Die Begriffe sind nicht mehr fremd für unsere Kinder. Sie können das schon. Sie haben das gelernt über die Zeiten. Und meine Kinder kennen die Bibel. Sie wissen auch, was die Worte der Bibel bedeuten. Weil meine Frau und ich uns die Zeit genommen und die Mühe gemacht haben, die zur Erklärung nötig waren. Das waren die 5 Tipps, wie ein Mann einfach eine Leiter in seiner Familie sein kann. Okay, ich möchte euch jetzt 7 vermutliche, häufigsten Gründe nennen, warum Andachten und viele Familien so ineffektiv sind. Es geht schnell. Okay? Dieter schaut mich an. Du hast 40 Minuten gesagt. Nein, sorry, ich weiß. Das weiß ich. Ja, genau, ich weiß. Das stimmt, das ist mehr mein schlechtes Gewissen. Aber das sind die 7 Gründe, warum Familienandachten nicht funktioniert. Ich kann es funktioniert sagen, okay? Bei einigen Familien. Nummer eins. Der wahrscheinlich wichtigste Grund überhaupt, warum Familien keinen effektiven Andacht zusammen haben, schwache männliche Leiterschaft. Schwache männliche Leiterschaft. Hey, das möchten wir nicht wirklich gerne zugeben. Viel zu oft versuchen Frauen, ihren Männer und die Kinder zur Andacht zusammenzubringen. Das sehen wir oft, dass die Frauen sind die leitenden Kraft in der Familie. Aber laut Gottes Wort, Leute, ist das nicht der Fall. Sollte das nicht so sein. Und wenn ihr das erkennt, tu Buße darüber. Und hey, bittet Gott um Hilfe. Und der Gott, der uns alles reichlich beschenkt, er schenkt uns auch Gnade in diesem Bereich. Und wer hat es nicht verfehlt in diesem Bereich? Keiner von uns. Okay, keiner von uns. Keiner von uns sind perfekte Leiter. Okay? Aber trotzdem, Männer, das ist eure Aufgabe. Und lasst sie uns treu erfüllen. Okay? Ich spreche das ein Vater zu Vätern. Okay? Natürlich kann deine Frau mit deinen Kindern die Bibel lesen, wenn du nicht zu Hause bist. Aber wenn du da bist, solltest du die Leitung übernehmen. Nummer zwei, schlechtes Zeugnis der Eltern. Eltern versuchen ihren Kindern etwas zu lernen, das sie selbst nicht glauben oder in ihrem Leben nicht praktizieren. Stimmt das? Ja. Und was merken die Kinder? Merken überhaupt nichts am Anfang. Aber später, Papa geht auch nicht in die Gemeinde, es ist nicht so wichtig für ihn. Er steht 5 Minuten vor der Gottesdienstanfang auf. Und ja, dann geht er hin. Immer zu spät. Nummer drei. Mangelnde Familieneinheit. Mit anderen Worten, macht jeder sein eigenes Ding. Naja, er hat nicht so viel Interesse. Weißt du, ich kann ihn nicht wirklich zwingen, dahin zu gehen. Ich muss ihm das überlassen. Der Kind ist nur 2 Jahre alt. Okay. Nummer vier. Zu viel weltliche Vergnügungen. Das kann ich wirklich nicht richtig aussprechen. Aber ihr weißt, was ich meine. Oder ihr wisst, was ich meine. Allzu häufig gibt es zu viele Ablenkungen. Leute, das ist wirklich wichtig, okay? Es gibt zu viele Ablenkungen zu Hause. Zum Beispiel Fernsehern laufen im Hintergrund, Zeitschriften liegen überall auf dem Tisch, Handys, sie klingeln, Spielzeug. Ja, das Kind spielt mit seinem Spielzeug und du versuchst etwas vorzulesen. iPods, Musik im Hintergrund, Sport, Ausrüstungen und so weiter und so fort. Kein Wunder, dass das Kind wirklich gut zuhören kann. Ich würde auch wirklich meine Schwierigkeiten haben. Deshalb sitze ich immer in der ersten Reihe. Das ist nur ein Witz. Hier legt die Schwerpunkt mehr auf Glück oder Spaß als auf Heiligkeit und Gottesfurcht. Und das darf nicht sein. Nummer 5. Unregelmäßigkeit hat für Mutter oder Vater keine Priorität. Wir haben es einige Mal ausprobiert, aber es scheint für uns nicht zu funktionieren. Ich habe das auch oft gehört. Naja, Familienandacht, das funktioniert nicht für uns. Es muss etwas anderes da sein. Nummer 6. Zu lang. Okay? Väter bereitet für jeden Familienandacht eine Predigt vor. Ich erinnere mich immer noch an meine erste Zeit nach meinem Seminar und ich war auch frisch verheiratet, ziemlich, und ich habe eine 5, 4, 3 und 1-jähriges Kind gehabt, oder 4, 3, 2, 1, ja. Und ich habe wirklich halbe Stunde, 15 bis halbe Stunde mich wirklich hingesetzt und vorbereitet für diesen Andacht. Und dann kam ich wirklich vorbereitet dahin und ich las aus der Schrift wirklich eine wunderbare Auslegung von irgendetwas, von das Gesetz Gottes, und sie sollen gut zuhören und alles andere. Ja, es war nicht lange, es hat nicht lange gedauert, bevor meine Frau und ich zu wissen oder zu erkennen, dass das nicht wirklich das war, was sie brauchten. Okay? Wenn der Unterricht zu involviert oder schwierig ist, ist er auch nicht effektiv. Wie ich gesagt habe, jedes Mal, wenn ich durch die Bibel lese, versuche ich, auf die älteren Kinder, das ist mein Ziel, auf die älteren Kinder ein bisschen tiefer zu gehen. Okay? Natürlich bekommen die jüngeren Kinder auch etwas mit. Aber als Erwachsener, ein reifer Gläubiger, weiß ich viel mehr als meine Kinder. Ich kann das einfach, wisst ihr was, fortlaufen. Ich mag das auf, vielleicht, wenn ich die Gelegenheit habe, ich lese das ein bisschen im Voraus. Und dann wir beten und dann lese ich vor meine Kinder vor. Und dann die natürliche Fragen, was ich habe, ich sage, ich stelle sie als Fragen. Und was denkt ihr? Wer hat das geschrieben? Und warum hat er das gemacht? Was denkt ihr? Und wenn es falsch ist, dann ich korrigiere das. Ja, 15 Minuten. Aber nach jahrelang, denn sie kennen ihren Bibel. Sie müssen einfach treu sein. Und das Letzte, jetzt komme ich zum Schluss. Undisziplinierte Kinder. Das ist auch ein Problem. Undisziplinierte Kinder. Männer, und ich sage mal Männer, weil wir sind, meisten von uns, wir sind faul in diesem Bereich. Und ich muss es auch zugeben. Wir müssen lernen, unsere Kinder so zu züchtigen, dass sie sitzen bleiben. Okay? Das braucht Zeit und Anstrengung. Aber ich garantiere euch, der Aufwand macht sich bezahlt. Es macht sich bezahlt. Okay? Es dauert Zeit, es dauert Energie von uns, aber nach einer kurzen Zeit werden sie das merken und dann können sie das auch tun. Wir haben mit 10 Kindern, der Älteste ist 14, das Jüngste ist gerade eins geworden. Sie sitzen ruhig da. Nicht perfekt, okay? Ja, muss meine Frau sie auch halten auf ihren Schoß. Aber kann ich trotzdem eine Familienandacht vorhalten oder einfach unterrichten?